Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit einem Thema, was ich auch schon ganz lange kenne. Es geht eigentlich um ein Buch, was ich als junger Mann gelesen habe und im Zuge zu Recherchen zu einem anderen Thema, nämlich Zwillingsforschung, wo ich dann auch hier was mache, bin ich auf dieses Buch gestoßen. Besser gesagt ist mir diese Erinnerung gekommen, wieder an dieses Buch, was ich als junger Mann gelesen habe und was damals einen gewissen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und als ich jetzt nochmal dem so hinterhergegangen bin, habe ich festgestellt, dass das eigentlich ein richtig interessantes Thema ist und was ich auch mit euch teilen möchte. Das Buch ist von 1985, ist ein Sachbuch aus Deutschland und es hat ein gewisser Heumer von Ditfurth geschrieben. Das Buch heißt »So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen«. Das ist dieses Buch hier. Es war ein Bestseller in den 80er Jahren, 85 rausgekommen, über mehrere Wochen auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat sich gut verkauft. Es ist ein Sachbuch und es lohnt sich, hier mal reinzuschauen, weil das eine andere Generation ist, 1985. Und ich mich selbst erinnern kann, wie das damals auf mich für einen Einfluss genommen hat. Und heute, aus der Rückschau 2012, wenn wir da zurückschauen, finde ich, ist dieses Buch super dazu geeignet, so ein bisschen diesen Zeitgeist der 80er Jahre so uns genauer anzuschauen. Ne? Und ich habe ja schon in vielen Sendungen darüber gesprochen, wie Zeitgeist entsteht und wie das auch über den Lauf der Zeit eine Generation die andere beeinflusst und so weiter. Und dieses Buch ist auch richtig, richtig spannend, auch dann in dem Kontext von heute. Um was geht es in dem Buch? Es ist vielleicht zunächst mal zu Heumer von Ditfurth. Das ist ein Wissenschaftler, also ein Mann mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, der lange Jahre gearbeitet hat als Psychiater in der Psychiatrie, vor allem in der Forschung. Hat mehrere Jahre in den 60er Jahren bei dem Chemiekonzern Böhringer gearbeitet, in der Entwicklung von Pharmazeutika und auch in der Erprobung, welche Wirkung haben Pharmazeutika. Also, und das ist sozusagen sein Forschungsgebiet. Das ist also ein Mann mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und dann hat er in den 70er und 80er Jahren, ist er sehr bekannt geworden in Deutschland, weil er auch eine Fernsehsendung hatte. Querschnitt hieß seine bekannteste Serie. Und hat dort gewisse wissenschaftliche Themen populärwissenschaftlich dargestellt, also den Leuten rübergebracht. Ein echt interessanter Mann eigentlich. Also diese Fernsehsachen von dem, die sind noch vor meiner Zeit, beziehungsweise habe ich das da als Kind, habe mich das nicht so sehr interessiert, jetzt Wissenschaft. Aber das ist ein guter Mann, das ist ein intelligenter Mann auch und schafft es auch, Inhalte ziemlich interessant rüberzubringen. Und so ist auch dieses Buch hier. Auf jeden Fall lesenswert, sowas für mich damals. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das gelesen habe, da war ich vielleicht 18 oder sowas. Ja. Und das hatte einen großen Eindruck gemacht auf mich und auch auf viele andere meiner Generation. Ja. Und um was geht es in diesem Buch? Die Grundthese, die er aufstellt, ist, dass wir in einer Endzeit leben. Dass wir am Ende der Tage angekommen sind und dass wir so große Probleme haben auf der Erde, die mit uns Menschen zu tun haben, dass diese Probleme zu einem Zusammenbruch führen. Da sind mehrere Kerndinge genannt, zum einen natürlich die nukleare Bedrohung, das war damals 80er Jahre, Kalter Krieg, das war wirklich jeden Tag präsent. We could all die any day, hat Prince gesungen, oder 99 Luftballons, kennt ihr von Nena. Das ist so, ja, das ist Popkultur, aber die kann man ja auch heranziehen, wenn man so diesen Zeitgeist verfolgen will. Was war damals der Zeitgeist? Das war so über uns 80er Kindern wie Mehltau drüber gelegen, dieser Kalte Krieg, gerade in Deutschland. Da war die Friedensbewegung, der NATO-Doppelbeschluss, das Aufrüsten mit Pershing-Raketen, im Osten waren es die SS-20, großes Thema. Und der Zeitgeist, und ich habe das damals auch so gesehen, ist ja, hey, wir Menschen, wir sind drauf und dran, uns selbst zu vernichten. Atomkrieg, Nuklearkrieg ist eins von den Dingen. Und da wird das da intensiv behandelt, auch die Konsequenzen, auch bildlich, was passiert eigentlich, wenn so eine Atombombe über einer deutschen Großstadt explodiert. Was passiert dann da? Wirklich ein schauriges, gruseliges Szenario. So. Das ist so das eine. Das zweite große Problem, was er analysiert hat, war, warum wir seiner Meinung nach in dieser Endzeit angekommen sind, ist Bevölkerungsexplosion. Und auch da bringt er halt einige gute Argumente und halt, dass es da ein exponentielles Wachstum gibt. Was auch wir Menschen vom Kopf her nicht begreifen können, wie er sagt. Wir können nur rational so stetiges Wachstum sehen, aber dieses Exponentielle, das können wir irgendwie nicht begreifen, so sagt er. Und das ist eins von den Problemen, die, naja, nicht nur ein Problem sind, sondern wo er sagt, das ist jetzt umgekippt. Und diese Überbevölkerung sorgt dafür, dass halt einfach die Ressourcen zu knapp werden, die wir diese Menschenmengen nicht mehr adäquat ernähren können und so weiter. Sauberes Trinkwasser und diese Themen, ne? Und das dritte Problem, was er da gebracht hat, und das hängt natürlich alle zusammen, das ist der ökologische Zusammenbruch, der droht. Und da hat er auch damals gute Argumente herangeführt. Alles, wie gesagt, alles wissenschaftlich auch erklärt. Und bringt dort Argumente, beispielsweise, ich habe mir so ein paar Sachen hier notiert, die Schätzung, die er damals gegeben hat, war, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten 20%, 2 Millionen Arten verschwinden werden von der Erde. Gut, das wäre dann, also wir sind ja heute schon 30 Jahre weiter und das ist so eine Frage, ist das so eingetreten, dieses apokalyptische Szenario? Das ist das Entscheidende bei diesem Buch. Also es, damals eben auch schon, er hat die Alarmglocken geläutet, hat gemeint, die Biosphäre, das Verhältnis Natur, Mensch, Tiere, das Gerät, Pflanzen, das Gerät komplett aus dem Gleichgewicht. Ganz wichtig damals in den 80ern, eins der größten Schlagworte, das Waldsterben. Auch das hat er damals angeführt. Ich schaue gerade nochmal hier die Zahlen. Er hat da damals so Zahlen geliefert. Er hat gemeint, 35% des westdeutschen Walds leiden in unterschiedlichem Maß unter einer Krankheit, die man Waldsterben nennt. Und damals war das wirklich, ich kann mich da auch erinnern, das war eine ernsthafte Sorge, die wir hatten. Ich hatte die auch. Weil, klar, du bist ein junger Mensch und da ist jemand, ein intelligenter Mann, ne, der das richtig ausdrücken kann und der zeigt hier, guck mal, so sehen wir Wissenschaftler das. Und Waldsterben, das war damals, das war eine große Angst, die wir alle hatten. Der Wald stirbt. Und wenn der Wald stirbt, dann folgt irgendwann der Mensch. Ja. Ich glaube, den Begriff Waldsterben habe ich aber schon jahrelang nicht mehr gehört. Also wann habe ich den das letzte Mal gehört? Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Heute spricht kein Mensch mehr von Waldsterben. Das sind wir 30 Jahre später und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht Probleme gibt im Wald. Also wahrscheinlich gibt es immer. Es gibt mal Schädlinge, es gibt die diversen Probleme, die auch so ein Wald hat. Ja. Das ist schon klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles super okay ist, aber der Wald ist immer noch da. Also das, ist jetzt, das Waldsterben ist nicht passiert. Und das ist doch interessant, weil es zeigt, in den 80ern die Ängste, die wir damals hatten, die haben sich so nicht ausgegangen. Ja, schauen wir uns diese drei Sachen nochmal an. Ich meine, zum einen Atomkrieg. Da würde ich sagen, das ist immer noch eine sehr realistische Bedrohung für uns Menschen. In der Tat. Ich meine, diese Waffensysteme sind auf der Welt und es gibt auch, ja, es gibt auch mächtige Menschen, die an einer Eskalation interessiert sind. Wir sprechen das öfter an, ganz aktuell, die Geschichte rund um den Persischen Golf, diese großen Machtblöcke, die sich da gegenüberstehen. Das ist immer noch eine realistische Gefahr, würde ich sagen. Krieg kann jederzeit kommen. Ne? Zumal auch, und das ist Mittelpunkt auch von unserer Arbeit, wir immer wieder auch Beispiele zeigen, wo Kriege forciert werden, also wie Kriege auch entstehen. Das sind nicht einfach nur natürliche Dinge, die man nicht aufhalten kann, wie ein Erdbeben oder sowas, sondern die meisten Kriege, die werden auch wirklich geschürt, die werden forciert, die werden vom Zaun gebrochen. Da wird mit False Flag gearbeitet, mit Propaganda und allen möglichen Dingen. Und ganz oft, in ganz vielen Bereichen behandeln wir diese Themen. Ne? Also ob das jetzt aktuell eben Persischer Golf ist oder vor wenigen Jahren diese ganze Ukraine-Krise. Das ist immer noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Diese Gefahr vor Krieg. Wir warnen davor. Interessanterweise ist aber diese alte Friedensbewegung, die in den 80ern so stark war, weil das war damals der Zeitgeist, die ist heute irgendwie nicht mehr da. Die ist zwar politisch aufgegangen, letztens in der Partei der Grünen, und das hat natürlich damit zu tun, so miteinander, aber diese große Friedensbewegung sehe ich so nicht mehr. Ich kann mich erinnern, in den 80ern, als ich Kind war, und da war ich auch schon Schüler am Gymnasium, und da kriegt man dann schon ein bisschen mit, auch die älteren Schüler und so, ey, was da allein an Ostern los war, die Osternmärsche, da sind Millionen von Leute wurden da mobilisiert in Deutschland. Das passiert heute gar nicht mehr. Oder es sind nur noch wenige. Im Gegenteil, es ist ja so interessant, wo wir gerade bei der Ukraine-Krise waren. Im Zuge der Ukraine-Krise ist ja auch das Phänomen der Mahnwachen in Deutschland aufgekommen. Na, überall in Deutschland auf einmal Mahnwachen. Und was war der Hauptpunkt davon? Das war Mahnwache vor der Kriegsgefahr. die durch diese Ukraine-Krise kommen könnte. Und da hat sich etwas, die Leute, die da zu der Mahnwache gegangen sind, die sind für den Frieden dorthin gegangen. Das war die Idee der Mahnwache. Ausgelöst durch diese Probleme in der Ukraine, und ich kann mich damals auch erinnern, bei mir ging auch, bang, die Zeiger echt auf Rot, wow. Jetzt ist echt Kriegsgefahr da. Und da waren aber nicht die Millionen auf der Straße, sondern die Massen, die sind eigentlich dem Narrativ gefolgt, ui, ja, der böse Russe. Und er hat dann schon Kriegsgefahr. Aber man ist nicht eingetreten dafür, weil man hat nicht gesehen, wie man irgendwas ändern könnte, dass man selber was damit zu tun hat. Also jetzt wir als westliche Länder, als Europa, NATO, wie auch immer. Sondern man hat gesagt, die Russen, die sind auf einmal wieder imperialistisch. Da müssen wir uns vorwarnen. Aber es gab nicht diese Reflexion, hey, dass vielleicht auch unsere Politik wirklich damit zu tun hat, dass auch unsere Politik vielleicht nicht friedensorientiert ist, sondern eher zündelt. Ja? Und so sind die Mahnwachen entstanden, die da was dagegen setzen wollten, gesagt haben, hey, wir fordern eine andere Politik, einen anderen diplomatischen Umgang. Und es ist sehr interessant, diese alte Friedensbewegung, die stark war, die hat sich da null mit eingebracht. Sondern im Gegenteil, das hat sich dann sogar miteinander gerieben. Und da kommt ein weiterer Name ins Spiel, nämlich Jutta Ditfurth. Jutta Ditfurth, kennt ihr bestimmt alle, ist eine ganz prominente Politikerin von den Grünen, die auch wirklich wichtig war, glaube ich, in der Geschichte der Grünen. Also sie, wenn ich das richtig verstehe, ist sie jetzt nicht mehr ganz so aktiv jetzt in Parteiposten, das weiß ich aber gar nicht genau. Aber ich bringe es jetzt gerade, weil Jutta Ditfurth gerade bei dieser Friedensbewegung mit den Mahnwachen doch klar Stellung bezogen hat, gegen diese Mahnwachenbewegung. Und sogar, wenn ich mich recht erinnere, dass da auch den Verdacht geäußert hatte oder sogar diese Anschuldigung geäußert hatte, dass das eine neurechte Bewegung wäre, weil es eben nicht diese herkömmliche Friedensbewegung war. Aber das finde ich halt schon interessant. Also wir sozusagen als alternative Medien und Leute, die zu den Mahnwachen gegangen sind und so weiter, für uns ist das Thema Kriegsgefahr ganz, ganz groß, nach wie vor. Es war in den 80ern groß, zu Recht, und ist auch heute immer noch groß. Aber diese alte Friedensbewegung und auch ihre politische Repräsentanz, also die Grünen, die scheinen das nicht mehr so sehr im Fokus zu haben. Also es hat nicht mehr diese Gewichtung. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht völlig raus. Im Gegenteil, man schreit ja bei uns auch schon, wir müssen wieder aufrüsten gegen die Russen. Aber diese Sache, was haben wir damit zu tun? Könnten wir unsere Politik verändern? Und entwickeln wir dort auch Forderungen? Das passiert dort gar nicht mehr. Das kommt bei den Grünen nicht. Und zwar schon spätestens seit 1998 oder 99, ihr erinnert euch, haben wir ja auch darüber gesprochen, den Jugoslawienkrieg. Unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer. Ich meine, seitdem ist sozusagen diese pazifistische Friedensbewegung ist bei den Grünen, hat dort nicht mehr diese Kraft. Ist auch mehr auch unkonsequent, weil wenn man damals diesen Krieg gemacht hat, naja, dann kann man nicht mehr diese Forderungen so sagen, Schwerter zu Pflugscharen. Wenn du dann selber wieder sagst, wir müssen aber aufrüsten, weil es gibt ja überall die bösen Milosevic und Saddams und Russen und was auch immer auf der Welt, ja. Also das finde ich interessant, so schon mal dieses Thema Atomkrieg, drohende Kriegsgefahr als eine Bedrohung für uns Menschen. Ich weise da immer wieder darauf hin, weil bei mir ist der Alarm immer noch in Rot. Laufen ein paar gefährliche Dinge im Moment auf der Welt. Ja? Aber das sind Dinge, die wir Menschen ändern können. Das ist nichts, was höhere Gewalt ist, ja? Sondern das sind menschliche Sachen. So. Ja, dann schauen wir auf diese ökologischen Geschichten. Wir haben festgestellt, der Wald ist immer noch da. Es ist nicht alles dem Bach runtergegangen. Ich meine, klar, wir haben immer noch große Probleme. Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Und da gibt es so viele Themen, die den Bereich Umweltschutz treffen, die ich wichtig finde, die aber jetzt gerade nicht im Fokus stehen. Das sind so viele Sachen in unserem modernen Lebensstil, die wir verändern könnten, die wir verbessern könnten, die uns ein bisschen näher bringen würden zu uns selbst und auch zur Natur, die wir aber nicht machen, weil wir halt in diesem modernen maschinenindustriellen Lifestyle halt auch leben und alles ist Plastik und alles ist halt künstlich und so weiter. Das fängt schon an bei den Klamotten, die wir haben. Ja. Ich meine, wo ist da unser Umweltschutz? Aber das haben wir nicht im Fokus. Nein, wir gucken jetzt wieder auf irgendein, also mit wir meine ich jetzt wirklich unser Zeitgeist, also unsere Gesellschaft, zu der wir ja auch gehören, also du und ich, wir gehören auch zu diesem Wir. Und jetzt sind diese Themen so stark. Wow, Klima. Im Winter habe ich euch doch darüber berichtet, wie einer von diesen Politikern da öffentlich gepostet hat in irgendwelchen Social Media, dass der Golfstrom abgebrochen ist und so weiter. Also dieser Hype ist so groß. Und an dem Buch können wir erkennen, dass es vor 30 Jahren nicht anders war. Es haben sich nur ein paar Dinge verschoben. Vor 30 Jahren hat man von dem Waldsterben gesprochen. Wenig später, und das ist auch interessant, das kam dann in dem Buch, glaube ich, noch gar nicht vor, der Begriff, wenig später kam dann der Hype um das FCKW und das Ozonloch. Das kam dann so Ende der 80er Jahre auf, also wenig später, nachdem das geschrieben wurde. Und wir sehen halt wieder, Ängste sind, und die waren damals real, das ist, was ich sage, das sind reale Ängste, das ist auch nicht... Wenn ich hier über Heumann von Ditfurth spreche, dann will ich keineswegs sagen, ja, guck mal, das ist hier, der euch verführt. Nein, das stimmt nicht. Der Mann ist aus meiner Sicht aufrichtig. Das ist halt der Zeitgeist, der sich da ausdrückt. Der schaut sich das an und der schaut sich aus seiner Perspektive an und kommt zu diesem Schluss. Nur können wir heute, wenn wir dem einen Realitätscheck unterziehen, sehen wir, dass viele von den durchaus begründeten Ängsten, die Menschen damals hatten, sich im Nachhinein als völlig irreal herausgestellt haben. Es waren einfach nur Ängste. Die waren nicht echt. Der Wald ist doch nicht gestorben. Und es ist nicht so, dass wir Menschen durch eine extreme Umstellung von unserer Politik den Wald gerettet hätten. Nee, im Grunde haben wir so weitergemacht wie bisher. Aber das Waldsterben war halt auch nicht so real, wie das damals geschildert wurde und wie ich das damals auch geglaubt habe. Ja, und dann der weitere große Punkt, wo er eben sagt, Bevölkerungsexplosion, lass uns das auch mal angucken, ist heute immer noch ein Problem. Da ist es allerdings so, ich spreche das auch immer wieder an. Ich spreche immer wieder darüber, aber aus meiner Sicht, was das Problem ist, ist nicht die absolute Zahl der Bevölkerung. Im Moment haben wir, weiß ich gar nicht, so um die 7 Milliarden Menschen auf der Welt, schätzungsmäßig. Das sind auf jeden Fall schon viel mehr als damals. Damals zu seiner Zeit waren es vielleicht 5 oder unter 5. Und das hat er schon so empfunden als, boah, ey Leute, das ist zu viel, es bricht zusammen. So. Jetzt haben wir nochmal deutlich mehr und man kann nicht sagen, dass es jetzt irgendwie sehr, sehr viel anders ist als damals. Aus meiner Sicht sind nicht die absoluten Zahlen das Problem. Diese Erde könnte auch noch viel, viel mehr Menschen ernähren. Das ist keine Frage. Es gibt heute noch unglaublich große Gebiete auf der Erde, wo einfach nichts ist, wo Wildnis ist, wo du theoretisch auch, da könnten Menschen siedeln. Schau dir Amerika an. Ich meine, da gibt es Gegenden in Amerika, also auch in den USA, die sind komplett Wildnis. Und da könnte aber auch, ich will ja nicht sagen, dass es so gut wäre, ich sage nur rein theoretisch, ist es Platz genug, ja? Da könnte man ja schließen, da könnten Städte entstehen, Landwirtschaft und so weiter, könnten Menschen leben. So. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es gut wäre, weil es ist auch gut, wenn das Wildnis ist, aus meiner Sicht. Aber ich will nur zeigen, das Problem ist nicht die absolute Zahl der Menschen. Die Zahl der Menschen, die hier sind, die können wir alle ernähren, das wäre kein Problem. Es sind eher dann soziale Probleme, warum manche Menschen hungern, andere nicht. Aber es ist nicht, dass die Erde uns nicht mehr ernähren kann, das stimmt einfach nicht, das ist nicht wahr. Das Problem bei der Bevölkerungsexplosion sind die hohen Geburtenraten. Das ist ein Problem. Nicht die absolute Zahl, sondern die Geburtenraten. Das ist, was eine Dynamik in der Gesellschaft bringt, die ziemlich schwierig ist aufzufangen. Stichwort, was ich euch schon erzählt habe, so mit der dritte, vierte, fünftgeborene Sohn. Was soll der erben? Der hat keine Perspektive. Der muss expandieren, der muss raus. Und das ist, was ein großes Problem ist. Zunächst für die Länder selber, die so eine Quote haben. Und dann dementsprechend, wenn dann... Es ist auch steht das auch am Anfang von den Themen Migration und auch kriegerische Auseinandersetzungen. Ne? Ich hatte das ja auch mal in dem Zusammenhang gebracht mit der Hexenverfolgung, weil wir das in Europa auch erlebt haben, wie auf einmal die Geburtenrate hochgeht. Das ist das Entscheidende. Und da kann man auch den Zusammenhang sehen, wie dann auch Europa in ein Zeitalter gefallen ist der großen Kriege und dann bis hin zu Welterobern, Kolonialisierung, Imperialismus und so weiter. Dann, das Problem ist die hohe Geburtenrate, nicht die absolute Zahl. Das jetzt mal so ein bisschen zu dem Inhalt. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen auf diesen, was eigentlich das Wichtige dabei ist und wo wir so einen Erkenntnisgewinn daraus ziehen. Das ist nicht nur zu erkennen, okay, man hat sich damals geirrt, das war ein bisschen fast schon übertrieben, eine Art Hysterie, ein bisschen was Irrationales, diese Ängste auch. Und dass es im Grunde ähnliche Ängste sind oder fast gleich, also sie gleichen sich zu den Ängsten, die heute ganz viele Menschen haben. Also ökologische Katastrophe, Endzeit, wir sind die Letzten. Und das ist einfach interessant zu sehen, dass es also über mehrere Generationen so geht. Und lass uns jetzt mal so ein bisschen auf das Weltbild kommen, was eigentlich dahinter steckt. Weil mir ist es echt ganz wichtig, es geht mir nicht darum, diesen Mann zu dissen. Oder dann auch seine Tochter Jutta Ditfurth. Ich weiß, viele von euch sehen da vielleicht auch gewisse Argumente, die man da in die Debatte, in der Auseinandersetzung auch mit den Grünen bringen kann. Aber ich stehe da gar nicht in diesem politischen Ding. Das ist mir gleich. Es geht mir jetzt nicht darum, die Grünen zu bashen, sondern es ist halt so, dass das jetzt gerade ein ganz, ganz starkes Thema in unserem Zeitgeist ist. Das Grüne, die grünen Themen, Klimawandel und auch da diese ganzen Ängste, die da sind, bis hin, dass der Golfstrom abbricht und so weiter. Deswegen beschäftige ich mich damit. Mir geht es nicht darum zu sagen, das sind die Falschen, das sind die Guten. Ich habe mich noch nie irgendwie parteipolitisch geäußert. Und ich stehe auch zu keiner Partei. Ich bin kein Parteimitglied und ich habe auch dann irgendwo meine Sympathien, sondern ich beobachte es echt so aus einer Distanz. Und was ich beobachte, ist halt Leben. Das sind Menschen, das ist Zeitgeist, das ist Kultur. Das ist letztens auch diese ganze moderne Welt. Und diese Täuschung, in der dieser moderne westliche Mensch gefangen ist. Das ist so, wo ich drauf schaue. Und das ist, was ich da halt so wunderbar erkennen kann. Ne? Denn hier, der Heumer von Ditfurth, er kommt zu diesen falschen Schlüssen, weil er ein falsches Weltbild hat. Das ist so meine These. Der Mann meint es gut und der Mann ist intelligent und er argumentiert gut. Es ist, aber du kommst zu falschen Schlüssen, wenn du ein falsches Weltbild hast. Und das Weltbild von Heumer von Ditfurth ist wie alle aus seiner Zeit. Das ist dieses rein materialistische Weltbild. Er sieht den Menschen als nur etwas Materialistisches. Er hat keinen Blick auf das, was man die Seele nennt. Oder das Selbst, also dieses Feinstoffliche. Das ist was dort einfach für diese materialistischen Wissenschaftler nicht erkennbar ist. Es ist letzten Endes, so argumentiert das ganze Buch, sind wir Menschen wie, wir haben keinen freien Willen. Wir sind wie Blätter im Wind. Wir sind im Grunde genommen aus seiner Sicht, sind wir nur das Produkt, ein biochemisches Produkt, das Ergebnis von gewissen genetischen Codes und wir einfach dieses Programm zur Entfaltung bringen. Und da ist kein Platz für freien Willen, dementsprechend ist auch keine Möglichkeit da, die Dinge zu verbessern. Heumer von Ditfurth analysiert, er zählt die Probleme auf und er sagt gleichzeitig, es gibt keine Chance für uns Menschen, die Dinge zu verändern. Weil wir gar keinen freien Willen haben. Weil wir nur das Ergebnis sind halt von Biochemie. Und deswegen können wir uns nicht verändern. Ne? Sondern deswegen ist es aus seiner Sicht ist es schon immanent in der Evolution auch festgelegt, dass wir am Ende verschwinden. So. Ich kann das auch hier mal nochmal in seinen Worten auch sagen, weil es ist nicht direkt das Zitat, aber ich zitiere es mal hier kurz. Das ist auch aus Wikipedia, was ich zum Teil hier gesammelt habe, zu diesem Buch hier. Ich habe das Buch jetzt nicht nochmal gelesen. Ich habe es schon mal gelesen in meiner Jugend. Ich wollte es mir auch besorgen, jetzt nochmal reinzugucken. Aber erstaunlicherweise habe ich auch das nicht gefunden. Also in unserer Stadtbücherei gab es das nicht. Wunderbar, erstaunlich, weil war ein 80er Bestseller. Und es ist, wie gesagt, wäre es wert, da mal reinzuschauen. Aber es ist vielleicht einfach vom Regal gerutscht. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß, wie auch immer. Ditfurth sieht das Aussterben des Homo sapiens als naturgegeben an. Aus evolutionärer Sicht sei der Untergang der Menschheit schlicht eine Selbstverständlichkeit, damit besser angepasste Lebensformen den Platz des Menschen einnehmen können. Das beschreibt so ein bisschen diese Weltsicht und das ist für mich so schade. Mir tut das so leid, wenn du in so einer Weltsicht steckst, weil dann das reduziert den Menschen halt enorm. Der Mensch ist halt, ja, der ist jetzt mal da, aber er ist eben so unvollkommen und so schwach und es wird dann nicht lange dauern, dann kommt halt eine perfektere Lebensform und da verschwindet einfach der Mensch. Ähnlich wie wir es auch schon letztens bei H.G. Wells hatten, ne? Da kommen halt dann die Marsianer. Hey, was willst du sagen, wenn die einfach evolutionär voraus sind, dann sind wir halt der Fliegendreck, der weg muss. Aber da, also in mir drin, ich stehe da komplett anders. Ich stehe da komplett anders. Also für mich ist halt der Mensch nicht eben nur irgend so ein Produkt, was zufällig so da ist und was nur Biochemie ist und was einfach kommt und geht. Ich meine, ich sehe schon auch in der Materie einen Wandel. Und ich sage jetzt nicht, dass die Menschheit wird für immer sein. Also kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Menschheit, so wie das jetzt, wie wir jetzt diese physikalische Welt wahrnehmen, also Mensch, aber auch die ganze Biosphäre, die wandelt sich. Da bin ich dabei. Das muss jetzt ja nicht jetzt die nächsten 10 Milliarden Jahre so konstant so anhalten. Aber was diese Leute nie sehen, ist den Spirit, ist dieses Feinstoffliche, ist das, was man Seele nennt. Und das wandelt sich eben nicht, das ist einfach da. Diese Grundenergie, nenn es wie du willst, aber die hat keinen Anfang, kein Ende. Die ist da, die ist konstant. Die äußere, materielle Welt wandelt sich. Aber der Mensch ist eben beides. Der Mensch ist dieses Materielle, aber der Mensch ist eben auch das, was man Seele nennt. Und wenn du das nicht erkennst, dann kommst du zu einem komplett falschen Weltbild. Du schätzt die Natur des Menschen falsch ein. Du nimmst dann zwar dieselben Daten, die jetzt auch unser eins nimmt, aber du interpretierst sie komplett anders. Und das ist das Problem, was hier bei diesem Buch, finde ich, so deutlich wird. Und dass dieses falsche Weltbild führt dann auch zu 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 völlig falschen Schlüssen. Es nährt dann Ängste, die einfach irrational sind. Diese Angst, wir werden die Letzten, wir sind jetzt das Ende. Allein schon diese Idee, dass es einen Anfang und ein Ende gibt, das ist ja keine Wissenschaft in dem Sinn. Okay, jeder Mensch wird geboren und stirbt, ja? Aber wie jetzt die Entwicklung dieser Welt war und der Menschheit war, wir wissen es einfach nicht. Ich sage auch nicht, dass ich es weiß, ich weiß es nicht. Aber diese Idee, dass es da eine Schöpfung gab, einen Anfang und dann ein Ende, das ist im Grunde genommen auch schon, das ist schon nicht bewiesen. Das ist eine Voraussetzung, die du einfach mal raushaust. Die sich im Übrigen wunderbar deckt mit den viel älteren Weltbildern, nämlich mit den Religionen. Es gibt einen Anfang, eine Schöpfung, Gott schöpft. Und dann gibt es sowas, wie die Christen nennen es, eine Heilsgeschichte. Und am Ende steht das Heil. Also am Ende dann nach einem apokalyptischen Szenario wird dann das alles, löst sich alles auf und wir stehen am Ende im Gottesreich. Und es gibt dann diese materielle Welt nicht mehr. Hat sich dann erübrigt so. Und das ist so diese alte Denkweise. Und die kommen hier bei Heumer von Ditfurt auch wunderbar zum Tragen. Er ist einer, der kommt aus einer preußischen Familie, von Ditfurt, preußischer Adel. Da spiegelt sich so viel wider von unserer deutschen Geschichte so. Ich meine, das ist, dem seine Vorfahren repräsentieren diesen preußischen Adel und da waren Leute auch im Militär. Es ist auch die Verbindung hin zur protestantischen Religion. Da ist auch 10% immer noch Martin Luther in dem, was er schreibt. Schon ein Titel hier. So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist ja eigentlich, geht es zurück auf ein Zitat, was man Martin Luther zuschreibt. Mittlerweile ist man gar nicht mehr sicher, ob das Martin Luther überhaupt gesagt hat oder nicht. Aber das spielt vielleicht jetzt bei uns gar keine so große Rolle. Man glaubt, es hätte Luther gesagt. Das ist auch ein gutes Zitat eigentlich. Der Spruch geht, und wenn die Welt morgen zugrunde geht, so lasst uns denn heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das finde ich eigentlich ein super Spruch. Finde ich ein super Spruch, weil das ist genau meine Einstellung. Wir wissen nicht, und selbst wenn die Welt morgen untergeht, dann lasst uns aber heute noch aufs Leben konzentrieren. Lass uns heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Lass uns heute auch noch Kinder in die Welt setzen. Ne? Und also da ist noch ganz viel von diesem Religiösen auch noch drin. Gleichzeitig ist er aber Wissenschaftler und kann jetzt nicht mehr so diese einfachen Narrative religiös, aus denen löst er sich natürlich. Aber das grundsätzliche Denken ist immer noch da. Was er aber nicht sieht, mir tut der Mann fast schon leid, wenn ich den sehen würde, weil ich respektiere ihn. Das ist ein intelligenter Mann. Ja, und es ist angenehm, intelligente Menschen zu hören. So. Aber was er einfach nicht sieht, ist dieses Innere. Der fragt sich, diese großen Fragen stellt er sich, die ich mir auch in jüngeren Jahren gestellt habe. So. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Was schon hier in Goethes Faust gefragt wird. Was ist das? Ja, du hast alles studiert, du kennst all die Fächer oder sowas. Ja. Aber was ist die entscheidende Frage für uns Menschen? Schon immer gewesen, was hält die Welt im Innersten zusammen? Und wenn du das beantworten willst, dann musst du nach innen schauen. Das ist genau das Ding. Du musst nach innen schauen und dann erkennst du, ey, da ist das... Ja, das Unaussprechliche, ich kann sagen Seele oder Spirit oder Esprit oder das Selbst, das sind verschiedene Worte so. Aber letztens dieses Unaussprechliche, aber das kannst du selbst in dir wahrnehmen. Nur wenn du das einfach komplett ausklammerst und immer nur nach außen schaust, kommst du einfach nicht zu einem ganzheitlichen, kompletten Weltbild. Ja, das ist so tragisch aus meiner Sicht. Wie gesagt, kein Bashing gegen ihn, sondern das ist... Dieser Zeitgeist, das ist dieser Zeitgeist der Moderne, der diese Existenz von einer Seele einfach ausklammert und den Menschen reduziert auf etwas rein Materialistisches. Und wenn du davon ausgehst, dann kannst du kein heilsames Weltbild entwickeln. Wenn du den Menschen so reduzierst und dann siehst du den Menschen als Schädling, als etwas, was ein Problem bedeutet. Ein Problem für diese Welt. Besser kommt er weg. Wir sind zu viele Menschen. Aber all diese Dinge negieren letzten Endes ja diese Wirklichkeit von, ey, dass jeder Mensch, der hier ist, hat eine Seele, bringt noch was anderes mit. Und diese Dinge wirken auch. Aber die werden dort einfach ausgeblendet und nicht gesehen. Ja. Unser Eins. Ich stehe da komplett in Opposition dazu. Das ist echt interessant. Und es ist für mich auch immer wieder erstaunlich eigentlich, festzustellen, dass ich mit dem, was ich sage, in unserer heutigen Zeit, in dieser westlichen, modernen Welt, in der wir leben, dass ich da so eine Minderheitenposition habe. Das, was Unseins sagst, da lacht der Mainstream drüber, so die Wissenschaft. Weil ich sage, hey, wir Menschen sind beseelt. Aber es ist umgekehrt so. Es ist umgekehrt so. Diese moderne materialistische Weltanschauung, die ist in der Minderheit. Wenn du dir anguckst, wie alt Menschheit ist Und Mensch ist wahrscheinlich viel älter als auch wiederum die meisten Leute glauben. Schaut mal in diese Archäologie-Sendungen rein, die ich hier auch gemacht habe. Guck mal, wie weit da der Zeithorizont zurückgeht. Wir reden von Zehntausenden von Jahren, ne? Vielleicht Hunderttausende. Und in den allermeisten Zeiten und an den allermeisten Orten, in den allermeisten Kulturen, ist es eine Selbstverständlichkeit für den Menschen. Ja, natürlich ist der Mensch beseelt. Natürlich ist der Mensch nicht nur ein Klumpen Zellen oder sowas, der von biochemischen Prozessen gesteuert wird. Ey, egal wo auf der Welt, also und zu welchen Zeiten, fast alle Menschen würden das bestätigen. Das ist ja klar. Auch in unserer Geistesgeschichte, wenn ich so schaue, an unsere Philosophen, also die bedeutenden Philosophen, die so hochgehalten werden, auch deutsche Philosophen, die deutschen Aufklärer, Humanisten, Leute wie Kant, Leute wie Leibniz und so. Keiner von denen hätte auch nur irgendwie einen Zweifel, dass es so etwas wie eine Seele gibt. Natürlich gibt es das. Kant sagt es genau, der Kodex im Herzen. Und das ist nichts Materialistisches, das findest du nicht, wenn du den Menschen aufschneidest, aber trotzdem ist was im Herzen drin, ein Kodex. Das ist der Kodex im Herzen und die Unendlichkeit des Sternenhimmels, sagt Kant, sind das Größte im Leben. Das größte Geheimnis, das größte Mysterium, das Erstaunlichste. Das heißt, das ist keine irrationale Haltung zu sagen, Leute, wir sind beseelte Wesen. Das ist im Grunde genommen ist das eine Selbstverständlichkeit. Das Irrationale, das Verrückte, und zwar im wahrsten Wort, das, was aus der Mitte rausgerückt ist, das ist diese moderne Weltsicht. Dass es sowas nicht gibt wie ein Geist, eine Seele, sondern dass wir einfach nur das Produkt biochemischer Prozesse sind. Rein materialistisch. Und daraus kommt natürlich dann eine destruktive Weltsicht. Wie bist du denn dann, wenn du den Menschen und die Natur schon in der Grundlage, also beim ersten Blick schon falsch analysierst, weil du der Mensch ist Materie und Geist. In welchen Anteilen, weiß ich nicht, aber nennen wir es einfach mal 50-50, Yin und Yang. Wenn du den einen Bereich komplett ausklammerst, kannst du den Menschen nicht mehr richtig deuten, so. Und das Problem ist, dass du daraus dann natürlich aus der falschen Analyse, aus der falschen Wahrnehmung entwickelst du dann auch diese irrationalen Ängste. Daraus entwickeln sich dann politische Kampagnen, Gesetze, was weiß ich, Regelungen, die der Natur des Menschen nicht unbedingt gemäß sind. Und auch im Bereich der Therapien, weil schließlich ist er ja auch Psychiater und hat daran ja auch genau geforscht für Böhringer an Psychopharmaka und welche Wirkungen die haben. Auch da zeichnet sich dieses ganze Drama ab. Wenn du die Natur des Menschen falsch verstehst, dann sind auch die Therapien und Medikamente, die du entwickelst, wie soll ich das sagen? Es ist nicht so, dass die nicht funktionieren. Die wirken natürlich schon, das ist ja klar. Aber sie sind unzureichend. Und dann wundert man sich, warum man da mit gewissen Dingen nicht vorankommt. Aber es liegt daran an diesem Menschenbild, was einfach falsch ist. Und was ich halt auch feststelle, ich stehe da in Opposition mit nicht zu dem einzelnen Menschen, aber zu diesem Weltbild, zu diesen modernen Materialisten. Ja? Und interessant finde ich, hier ist in Wikipedia auch ein Satz, in dem beschrieben steht, was eigentlich so der Mittelpunkt der Arbeit war von Homer von Ditfurth. Und das möchte ich mal kurz vorlesen so. Ein bedeutender Teil seines Lebenswerks war sein Eintreten gegen Aberglauben, Pseudowissenschaften, Kreationismus und Anthropozentrismus. Okay, in einem von diesen Worten würde ich sagen, also in einem von diesen Begriffen bin ich. Ich bin nicht immer Aberglauben. Nee, Aberglauben habe ich überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, also das versuche ich auch irgendwie ständig. Den Aberglauben, naja, nicht bekämpfen, aber halt Illusionen zu enttäuschen, das ist Teil von meiner Arbeit. Also es geht nicht um Glauben, sondern es geht eher um Glauben auflösen. Wobei, ganz ehrlich, wenn es aus meiner Sicht geht, sind diese ganzen religiösen Konzepte, sind für mich schon Aberglauben. Also wirklich aus der großen Sicht, diese Ideen, dass irgendwo ein Retter, ein Erlöser, ein Messias von wo außen kommt, Gottes Sohn und so weiter, um uns zu retten, das ist für mich schon Aberglauben. Das ist, was ich sage. Ich weiß, es ist für viele schwierig, weil ganz viele in diesen religiösen Mustern hängen. So what? Aber aus meiner Sicht und die Leute, die mir zuhören, die wollen ja meine Sicht hören. Das ist schon Aberglauben. Also ich bin so sehr Humanist, ich bin so sehr, sehe ich den Menschen im Mittelpunkt. Aus meiner Sicht sind die Götter eine Erfindung der Menschen. Das ist ein Ergebnis aus menschlicher Psyche. So. Aberglauben ist definitiv nichts, was ich forciere. Pseudowissenschaften, ja, das ist genau das. Was sind denn Pseudowissenschaften? Das sind dann wahrscheinlich die Themen gemeint, die uns eins auch hier manchmal präsentiert. Zum Beispiel, wahrscheinlich super Beispiel dafür wäre sowas wie der Uhrzeitcode. Ihr erinnert euch. Die Einflüsse, die elektrostatische Felder haben auf die Genetik von Pflanzen. Das gilt dann wahrscheinlich als Pseudowissenschaft. Ah, das muss man dann wegschieben. Ja, da wird dann nicht geforscht. Ja, obwohl das hochinteressante Dinge sind, die auch genau diese Themen behandeln, nämlich Genetik. Und gibt es da eine Wechselwirkung, Umwelt und Genetik und so. Das sollte man schauen. Dass eben nicht alles vorherbestimmt ist und dann wir nur wie Blätter im Wind sind und wir erfüllen ja nur ein Programm oder sowas. Ja. Sondern das sollte man mal genau schauen. Aber das fällt dann wahrscheinlich unter Pseudowissenschaften. Gut, Kreationismus, das ist auch was, mit dem ich überhaupt nicht gehe. Das ist sozusagen was aus den christlichen oder überhaupt aus den religiösen Umfeld kommt, eine Gegenposition zu dem, was die Darwin'sche Evolutionstheorie ist. Das Gegenteil ist ein Kreationismus, das heißt die Lehre, dass halt ein Gott da diese Welt geschaffen hat und so weiter. Da bin ich auch nicht drin. Ja, auch da, das ist wie bei diesen politischen Sachen. Ich bin da nicht drin in dieser Polarität. Ich bin weder ein Kreationist, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber genauso wenig bin ich auch ein Anhänger der Evolutionstheorie von Darwin. Das ist für mich beides falsch. Beides beschreibt für mich nicht die Natur, wie ich sie erlebe und wahrnehme. Aber der interessanteste Begriff kommt als letztes. Anthropozentrismus. Ein bedeutender Teil seines Lebenswerks war sein Eintreten gegen Anthropozentrismus. Interessanter Terminus, habe ich so das Wort noch gar nicht so wirklich oft gehört. Was ist das? Anthropo ist der Mensch und Zentrismus, der Mensch im Zentrum. Wow. Ey, ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, ich mir gedacht, ich wusste gar nicht, dass es jetzt sowas in einem Zusammenhang kommt mit Wörtern wie Aberglauben, Pseudowissenschaften und Kreationismus. Plötzlich kommt Anthropozentrismus. Das ist aber genau das, vor was ich stehe. Der Mensch ist im Mittelpunkt. Und ich habe eigentlich immer gedacht, so, das ist auch eigentlich in unserer Geistesgeschichte hier im Abendland keine Minderheitenposition. Überleg mal, was die ganze Bewegung von Humanisten, das ist nichts anderes. Das ist in der Zeit der Aufklärung gekommen und der Humanist, der setzt den Menschen in den Mittelpunkt. Nicht mehr Gott und diese ganzen Religionen, sondern der Mensch ist im Mittelpunkt. Und lass uns die Phänomene, die hier mit menschlichem Leben zu tun haben, aus der Perspektive des Menschen betrachten. Ja, der Mensch kreiert, der Mensch hat schöpferische Kraft. Und das ist genau letztens die Richtung, die ich gehe. Ich sage, im Menschen drin ist der Spirit. Da musst du ihn suchen. So. Und wow, da steht man dann sozusagen schon auf der Agenda, gegen die vorgegangen werden muss. Und das, wie gesagt, wir sind jetzt da nicht in irgendeinem Streit oder so. Aber es ist halt für mich einfach nur ein Missverständnis. Ein Weltbild, was nicht passt. Da. Und das finde ich, wird halt da so deutlich, wenn man eben schaut, was hat der Mann 1985 geschrieben. Und heute blicken wir da zurück und sehen es ganz anders. Ja, ja und so ist es halt über die Generation rausgekommen. Dieses Buch ist ein Bestseller gewesen damals. Es ist ein Bestseller, es ist ein Leitbuch. So wird es beschrieben. Das ist das Leitbuch der Umweltschutzbewegung und auch der Friedensbewegung der 80er Jahre. Das ist das Leitbuch. Allein schon der Begriff, der sagt uns viel. Leitbuch, das ist, also heute sprechen wir von Framing. So nennen wir das heute. Framing, einen Rahmen setzen, in diesem Rahmen bewegt sich unser Denken, unsere Debatte oder sowas. Und dieselbe Idee steckt hinter einem Leitbuch. Es leitet in eine Richtung. Es sind wie Leitplanken. Das ist so, hier wird abgesteckt. Das ist, worin wir debattieren können. Ne? Aber ganz ehrlich, Leute, ich stehe wo ganz anders. Also ich stehe nicht innerhalb von diesen Leitplanken. Ich stehe wo ganz anders. Und das war damals schon so. Da war ich noch ein ganz junger Mann. Wie gesagt, ich habe mich sehr beeindruckt. Das hat mich sehr beeindruckt, das Buch. Und gerade ein Kapitel hier drin, nämlich Zwillingsforschung, das habe ich mir mein Leben lang gemerkt. Und so bin ich auch jetzt wieder drauf gekommen, weil Zwillingsforschung ist ein Thema, mit dem ich mich an anderer Stelle hier beschäftigen werde. Und so bin ich da drauf gekommen. Und ich kann mich eben erinnern an diese Zeit, was es für einen Impact auf mich hatte. Auch dieses deprimierende Weltbild, dieses pessimistische, dieses Endzeitdenken. Ich weiß noch genau, wie ich damals, da war ich 18, mit ein paar Leuten, da hatten wir mal so, halt, wie halt junge Leute sind, waren irgendwo über Nacht an einem See, ein bisschen Party gemacht. Und da habe ich mich mit ein paar Mädels unterhalten. Genau über dieses Thema. Wahrscheinlich bin ich schon damals den Leuten so auf den Sack gegangen. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Ich schätze, ich habe das Buch gelesen, hat es mich so beschäftigt. Und dann, ich bin auf Partys, habe immer solche Themen dann zur Sprache gebracht. Ja, aber gut, so war ich halt schon immer so. Naja, dann habe ich halt dieses mit ein paar Leuten darüber gesprochen einfach. Ja. Und ich weiß noch genau, wie damals so ein paar Mädels gesagt haben, ja, in diese Welt setzen wir keine Kinder mehr. Diese Welt setzen wir keine Kinder mehr, weil es ist eben jetzt die Endzeit. Es ist soweit, die Apokalypse. Er schreibt, es passiert jetzt, nicht in 50 Jahren. Jetzt ist es soweit. Wir müssen jetzt das Apfelbäumchen pflanzen, weil morgen die Welt untergeht. Es ist soweit. Das ist die zentrale Message von seinem Buch. Und dann diese Angst, die dann wirklich die Menschen haben. Ja, ey, aber in diese Welt nochmal Kinder setzen. Ja, aber weißt du, ich meine, was ist das dann? Dann haben die in ihrer Kindheit, erleben die ja nur dieses Untergangsszenario, die Kriege, die rauskommen. Ich kann das mal kurz hier vorlesen, so auch nochmal ein Zitat von ihm. Was für ein düsteres Szenario uns da erwartet, aus dieser Angst heraus. Zitat von aus dem Buch: Einige Menschenmilliarden verhungern, verrecken an Seuchen oder müssen den unvermeidlichen nuklear geführten finalen Verteilungskriegen um die letzten Trinkwasserreserven oder die letzten landwirtschaftlich noch nutzbaren Böden umkommen. Wow, einige Milliarden! Ich meine, hey, das ist natürlich echt, das ist wie so ein Mad Max-Szenario, was da beschrieben wird. Und klar, hey, da haben dann Leute damals schon gesagt, hey, in dieser Welt setze ich keine Kinder, ich meine, das will ich nicht. Und ich weiß genau, wie ich damals schon gesagt habe, ey, aber wenn du das machst, dann haben wir definitiv verloren. Also wenn jetzt alle Mütter sagen oder alle jungen Frauen sagen, nee, jetzt ist die Endzeit, jetzt setzen wir keine Kinder mehr in die Welt, dann ist es definitiv vorbei. Also dann haben wir noch 30, 40 Jahre und dann ist das Geschichte der Menschheit vorbei. Und er selber sagt da auch, ey, lass uns das Apfelbäumchen pflanzen. Jetzt lass uns ruhig heute noch ein Kind zeugen, könnte man auch sagen. Wenn die Welt morgen untergeht, lass uns heute noch ein Kind zeugen. Also er durchaus sagt er auch, wir können ja nicht anders, also machen wir halt heute noch das, was wir immer gemacht haben. Aber die Angst, die die Menschen damals hatten, die war so groß, dass tatsächlich damals gesagt wurde, wir setzen keine Kinder mehr in die Welt. Aber wenn du es jetzt rückschauend siehst, heute wären die Kinder schon 30, über 30. Die hätten wir jetzt schon selber Kinder und du wärst jetzt Großmutter oder sowas. Und diese ganze Angst wäre unbegründet gewesen für dein Leben. Und du hättest dich selber, auch selber, deinen Lebensweg hättest du komplett beschnitten aus Angst heraus. Und würdest jetzt dastehen und sagen, scheiße, eigentlich war es blöd, eigentlich wäre es schon cool. Und das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Also ich spreche hier so viele Probleme an. Viele Leute schreiben mir auch, oh Mann, ey, manchmal kommst du echt mit richtig Dark Stuff. Ja, weil ich auch den Mut habe und das auch glaube, dass es wichtig ist, auf die echten Probleme zu schauen, so, weil wir sie auch lösen können. So, da gibt es immer Möglichkeiten auch. Aber wenn du jetzt nur so in Ängsten gehemmt bist, ey, dann wie sollst du dich da entfalten? Wie willst du da ein glückliches Leben am Ende ausführen, ne? Ja, es ist halt echt interessant zu sehen, auch wie kontinuierlich dieses Weltbild ist. Nochmal auf den von Ditford. Das ist eben, der Mann repräsentiert so viel. Der repräsentiert eben auch einen ganz großen Teil von, ich würde sagen, deutscher Geschichte auch. Geistesgeschichte auch. Wie gesagt, der kommt aus dieser preußischen, protestantischen Tradition. Ein Teil von, was weiß ich, es ist nur so hingesagt, 10% von seinem Denken sind immer noch Martin Luther. Das ist immer noch so, das ist immer noch da, aber ganz viel hat er sich als Wissenschaftler schon emanzipiert von dem, aber er ist halt immer noch komplett drin in dieser größeren Denkströmung. Ja. Dazu dann auch natürlich seine persönliche Vita, es ist halt genau diese Generation, als junger Mann den Krieg gesehen, in diesem Krieg auch gelitten, verheizt worden, desillusioniert worden, ausgenutzt worden, all diese Dinge. Ich kann es verstehen, dieses Weltbild, versteht ihr? Das ist, ich verstehe ihn. Ich verstehe auch diese Angst und diesen Pessimismus. Ich verstehe das zu sagen, ja, aus seiner Sicht ist es so. Aber das Einzige, was ich dann ihm zurückgeben könnte, ist, aber schau doch mal nach dem Spirit. Wenn du das auch nur einmal wahrnimmst, dann nimmt dir das ganz viel von diesen Ängsten. Dann verschiebt es ein bisschen deine Perspektive. Und da ist dann, ja, für mich steht der Mensch im Mittelpunkt, aber nicht diese menschliche Hybris. Ah, wir sind jetzt die letzte Generation. Seht ihr, dass da auch so eine Überheblichkeit ist? Ich sage, ey, wir Menschen sind eingebettet in so eine Perlenkette und da gibt es eine ganz lange Tradition. Der Spirit ist sowieso, der ist unverrückbar, der ist immer da. Aber diese Idee, man wäre in der letzten Zeit, das ist auch so eine Überheblichkeit. Und die kam auch schon immer wieder in der Geschichte. Wenn du es mal richtig lang verfolgst, ich habe schon gesagt, Luther und so weiter. Luther war auch so ein Typ. Da ging es auch schon, da war auch schon dieses, zum Teil dieses Endzeitdenken da. Aber überhaupt letztens das ganze Christentum ist so. Guck dir mal an zur Zeit von Jesus. Und wir hatten auch irgendwann mal über diese ganzen jüdischen messianistischen Bewegungen gesprochen. Das sind immer wieder dieselben Phänomene. Immer wieder Endzeit. Wir sind in der letzten Zeit. Und dann ticken dann Leute aus. Aber das ist gleichzeitig ist das so eine ungesunde, unheilvolle psychische Haltung. Das ist null im Gleichgewicht. Das ist zum einen eine Selbstüberhebung, Selbstüberschätzung. Ja, der Mensch, weißt du, der Mensch hat so viel Macht, wir können diese Welt zerstören, wir machen das Klima kaputt. Das ist eine Selbstüberhöhung des Menschen. Und gleichzeitig ist es aber ein Runterdrücken des Menschen. Du bist ein Nichts, da ist kein Spirit, Du bist im Grunde genommen Biochemie. Letztens ein Schädling. Letztens auch durch diese Bevölkerungsexplosion wie ein Wucher, wie ein Geschwür. Und ein Beispiel möchte ich da noch bringen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in dem Buch drin steht. Ich glaube aber schon. Ansonsten habe ich das Beispiel irgendwie anders aufgeschnappt. Aber ich kenne das schon ganz lange in meinem Kopf. Und ich glaube, dass es damals so in dem Buch beschrieben war. So eine kleine Allegorie. Man stellt sich vor, da ist ein Mensch, wie du und ich, und der Mensch wird krank. Weil er vielleicht von, sagen wir mal, von Bakterien, von Krankheitserregern befallen wird, von Bakterien, die den Menschen krank machen. Am Anfang sind es nur ganz wenige Bakterien. Merkst du gar nicht. Du bist kerngesund. Sonst irgendwo hast du dir aufgeschnappt. Und diese Bakterien, die vermehren sich jetzt in dir drin, in deinem Körper. Und die vermehren sich, und jetzt kommt wieder dieses exponentiell. Und das geht vielleicht ein paar hundert Generationen lang gut, vielleicht sogar 1000 Generationen vermehren sich diese Bakterien. Bis dann der Punkt kommt, wo schon so viele Bakterien in deinem Körper sind, dass wir als Mensch merken, Fieber, jetzt wäre ich krank. Ja. Und es kann bis zum Tod gehen. Ja. Und jetzt so als Allegorie, man stelle sich vor, du könntest jetzt mit diesen Bakterien reden. Eigentlich auch eine interessante Idee, mal so in Kommunikation zu treten mit seinen Mikroorganismen. Aber okay, vielleicht kann man das ja wirklich. Aber jetzt in der Allegorie, du sprichst sozusagen zu den Bakterien und sagst, hey Leute, ihr müsst jetzt euer Verhalten ändern. Ey, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr euch noch einmal alle so vermehrt, dann stirbt diese Welt, in der ihr seid, nämlich der menschliche Körper. Der stirbt und dann sterbt ihr auch alle. Also, ey, ihr müsst euer Verhalten ändern. Und da würden die Bakterien sagen, bist du bescheuert? Ey, wir machen das jetzt seit tausend Generationen. Alle unsere Vorfahren haben immer das gemacht. Ey, vermehrt euch so viel wie geht. Und das hat uns super was gebracht. Ich meine, wir haben diese ganze Welt, also den Körper haben wir besiedelt, so super so. Und jetzt kommst du an und erzählst uns, hier Kassandra-mäßig. Nein, hör da auf. Geht nicht. So würde auch Heumer von Ditfurth sozusagen den Menschen sehen. Wir können es nicht ändern. Er sagt schon nicht mehr, dass wir irgendwie verflucht sind in der Ursünde oder sowas. Aber er sagt halt, rein genetisch, wir sind darauf angelegt, vermehren. Und wir können das Verhalten genauso wenig ändern wie irgendein Bakterium. Jetzt ist es soweit, Ende ist gekommen. Aber da ist auch wieder wie soll ich das beschreiben? Ein Begriff, den ich letzte Zeit öfter gebracht habe, passt da auch. Das ist Schizophrenie. Das ist zum einen den Menschen so ermächtigen. Er könnte wirklich über so Sachen wie diese Schöpfung, er könnte die tatsächlich zerstören. Aber ich sage euch, das was eigentlich ist, diese Energie, Seele, Soul, Spirit, das kannst du nicht zerstören als Mensch. Das kannst du auch nicht erschaffen. Das ist dieser faustische Trip oder dieser Frankenstein-Trip oder sowas, weißt du, den neuen Menschen erschaffen. Das sind zwei Seiten von einer Medaille. Das ist eine zum einen eben eine Hybris, eine Überheblichkeit des Menschen, dieser faustische Überheblichkeit, und zum anderen ist es den Menschen runterdrücken, in eine Position bringen, wo er sich eben nicht frei entfalten kann. Und das ist vielleicht der Kern da von meiner Aussage so. Es gilt wirklich, ein wahres Weltbild zu finden. Und ich kann nicht sagen, dass ich das alles klar weiß, weil meine Rede ist immer, hey, das ist Leben ist ein Mysterium. Das gilt es auch einfach mal anzunehmen. Ich kann kein klares Modell geben, wo kommt der Mensch her, wie ist er entstanden. Aber ich kann erkennen, wow, so wie die Evolution es beschreibt, haut es nicht hin für mich. Und ich kann nicht alles erklären, aber ich weiß, und ich spüre, es gibt diese Seele, dieses Feinstoffliche. Und wenn du das ausklammerst, dann wirst du der Natur des Menschen nicht gerecht. Und das ist aus meiner Sicht dieser große, große Irrtum, in dem unsere moderne materialistische Welt ist, diese westliche Welt. Und das ist ein kurioser Irrtum. Es hat nichts zu tun mit Intelligenz. Da kommen hochintelligente Leute, können dort reinfallen. Es hat eher zu tun mit einem falschen Weltbild, in dem wir uns halt bewegen. Und unser Eins, warum auch immer, ich bin halt in diesem Weltbild nicht so drin. Zum einen war das scheinbar schon, ist es schon immer mir drin, wenn ich mich zurückerinnere. Damals schon habe ich zu den Leuten gesagt, hey, aber das ist... Habe ich das schon gespürt? Nee, diese pessimistische Haltung, die habe ich eben nie mitgefahren. Ne? Und dann ist es halt wahrscheinlich in meinem Leben auch so gewesen, durch vielen Reisen, indem ich mich auch mal wirklich über längere Zeit auch mal rausgenommen habe aus diesem westlichen Mainstream und einfach mal komplett anders gelebt habe, also ausgestiegen bin sozusagen, da hat sich das auch komplett geändert. Tatsächlich war das am meisten diese Indienzeit. Als ich nach Indien hingekommen bin, da war echt so eine Phase in meinem Leben, ich habe schon gedacht, ich habe schon an mir gezweifelt. Ich habe schon gedacht, vielleicht bin ja ich der Verrückte. Weil ich meine, warum sehe ich das anders? Und ich spüre überall diese ganzen Neurosen, diese Ängste, diese Irrationalitäten, die meine Mitmenschen haben. Und ich denke mal, das ist alles Schmarrn, das ist doch Bullshit. Hey, die meisten Probleme, die wir auf der Welt haben, die könnten wir lösen. Das sind unsere menschenkreierten Dramen und Tragödien. Und die meisten eben sind auch entstanden aus dieser falschen Weltsicht. Daraus entstehen erst diese Probleme, die wir dann wiederum mit viel Mühe wieder versuchen zu lösen. Und ich hatte da echt so die Sorge, vielleicht stimmt da mir was nicht. Und genau in diesem geistigen Zustand bin ich sozusagen nach Indien gekommen. Und das, was mir Indien dann vor allem gegeben hat, das hat mir nicht die Antworten auf all diese Fragen gegeben, aber es hat mir erstmal diese Last weggenommen. Okay, Leben ist ein Mysterium, ist unendlich. Du musst das nicht wie Dr. Faust das irgendwie komplett durchschauen. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine gewisse Demut vor dem Leben. Okay, hier bin ich Mensch, hier... Da gibt es einfach schon größere Dinge, auf was er auch hinweist. So. Da gibt es größere Sachen. So. Aber es bringt dich in die richtige Position wieder. Aber gleichzeitig stärkt es dich, weil für mich ist das, was in Indien passiert, ist dieses Wahrnehmen von diesem Spirit in dir drin. Und zwar in jedem von uns. Das ist nicht nur in mir, das ist in allem, was lebt, ist das drin. So. Und das wahrzunehmen, das habe ich halt gemacht. Das hat bei mir passiert. Und das ist so befreiend, weil du dann auf einmal merkst, so, hey, also bei mir ist jetzt gar nichts verrückt, sondern ich kann mir selber auch vertrauen. Mein Gefühl, meine Einschätzung, so vertraue deiner Natur, folg deiner Natur. Und je weiter du dann diesen Weg gehst, desto krasser wird der Kontrast. Also wenn ich mir heute echt diese Sachen anschaue und den Zeitgeist heute anschaue, dann in so vielen Dingen bin ich fast noch am Kopfschütteln und denke mir, wow, hey, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also wie konnten wir so weit... So verschroben werden, ja, dass wir ja, in diese Situation gelangen konnten wie heute. Ja. Das Entscheidende ist eben, und darauf nochmal zurückkommen, wenn du wissen willst, was die Welt im Innersten zusammenhält, musst du ins Innere schauen. Das ist das. Und das ist, was all diese materialistischen Wissenschaftler nicht gemacht haben. Was sie nicht können, diese Frage hat sie gar nicht aufgestellt. Im Gegenteil, die Leute, die das machen, nämlich wie uns eins, die stehen dann eher sogar auf der Liste, gegen die muss man anarbeiten. Weil das ist dann Aberglauben. Das ist dann Anthropozentrismus. Das sind dann Pseudowissenschaften oder mindestens gar Kreationisten. So. Aber damit beschneidest du dir einfach, nimmst du dir so viel und kommst dann letztens auch, wenn du wirklich ehrlich Erkenntnisse haben willst, und da bin ich mir sicher, das ist ein ehrlicher Mann, dann... Kommst du da halt nicht zu den richtigen Ergebnissen. Und dann überträgt sich das in die nächste Generation, ist auch eben so deutlich zu sehen. Heumer von Ditfurth, seine Tochter ist dann eben Jutta Ditfurth. Interessant, die hat dann dieses von weggelassen. Finde ich ja auch cool. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht genau wann, aber Jutta Ditfurth ist halt in diesen nach 68er, in den 70ern dann in dieser linken Bewegung drin gewesen, aus der dann auch eben dann die Grünen sich rauskristallisiert haben. Und im Zuge dessen hat sie halt dieses von weggelassen, also alte Adelstitel weg, weil wir sind halt, finde ich eigentlich cool, ja. Also so, ich bin auch nicht so der Freund von diesen ganzen Adelsgeschichten und so. Wisst ihr auch, hat sie weggelassen. Ne? Aber das ist doch interessant zu sehen, der Irrtum von diesem Mann, wie der dann sozusagen zum Dogma wird für die nächste Generation. Und jetzt sind wir nochmal eine Generation weiter. Jetzt haben wir die Generation von Greta. Ja? Und du kannst sehen, wie halt diese falsche Einschätzung von einem zum nächsten einfach weitergereicht wird. Manche Dinge verändern sich. Waldsterben haben wir nicht mehr. FCKW weiß die Jugend nicht mehr, was das ist. Aber hey, heute haben wir halt, stehen da andere Dinge drauf. Aber es gleicht sich so sehr mit wie es damals war. Und die Ängste von damals haben sich nicht begründen lassen. Und wenn ich jetzt heute nochmal zurück surfen könnte in die 80er Jahre und würde heute zu Menschen der 80er sprechen und sagen, hey Leute, es ist 2019, ich kann es euch sagen, ey, Wir sind immer noch da. Ja, es ist nicht alles perfekt, aber ich lebe immer noch in Deutschland. Der Apfelbaum im Garten trägt immer noch Blüte jedes Jahr und das Leben geht weiter so. Und er hört nicht auf zu leben so. Und das ist die Lektion für die 80er und das wäre genau die gleiche Lektion für uns heute. Deswegen echt, schaut in euch selbst, schaut da nach der Wahrheit und vor allem nicht in diesen endzeitapokalyptischen Angsttrip kommen. So. Das kann keine heilvolle, gesunde Welt sich dann rausbringen. Ne? Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist doch länger geworden, als ich eigentlich vorhatte, aber so ist es halt, wenn ich erstmal ins Rollen komme, gibt es dann doch noch mehr Dinge zu sagen. Vielen Dank. Übrigens, ich habe es ja schon gesagt, das Thema ist eigentlich verbunden mit dem anderen, was ich hier mache, nämlich Zwillingsforschung. Das ist auch ein richtig, richtig interessanter Punkt und der geht auch in dieselbe Richtung, geht es auch genau um die Frage Genetik oder sowas wie Seelenverbindungen. Super spannendes Thema. Schaut euch auch das an, was demnächst hier auch kommen wird. Und ja, wenn ihr ein Premium-Abo habt, dann kriegt ihr es natürlich sofort. Dann wird immer, wenn die Dinge produziert werden, kommt es gleich an euch. Sonst muss man sich ein bisschen gedulden. Aber schaut auch diese Sendung mit der Zwillingsforschung an, weil das eine führt zum anderen, ist irgendwie verbunden miteinander. Vielen Dank bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao.